Thomas Brandl aus Görlitz. Mit meiner Frau hier. Vielen Dank für die nette Begrüßung. Vielen Dank für das Thema. Der Mensch stammt vom Affen ab. Das war die Behauptung in der Schule, mit der ich groß geworden bin in Görlitz. Das war so ein Kampfbegriff, ne? Die etwas Älteren unter uns, ich bin ja mit weitem Abstand hier der Älteste, die erinnern sich, gegenüber der Behauptung, Gott hat uns geschaffen, haben die Atheisten, die Kommunisten gesagt, nein, nein, der Mensch stammt vom Affen ab. Wir stammen von Gott ab, sagten die Christen, uns hat Gott geschaffen. Aber dazu später mehr. Verheiratet, 5 Kinder, 11 Enkel. Ich habe öfter Enkeldienst, seitdem ich vor 5 Jahren in Ruhestand gegangen bin, Rentner. Ich war eigentlich die ganzen Jahrzehnte in der Jugendarbeit in Hoyerswerda in Berlin, in Görlitz und Umgebung. Und bin Reichenbach und der Gemeinde hier schon lange verbunden, auch wenn ich nicht allzu oft hier bin. Ich glaube, vor Corona haben wir uns das letzte Mal gesehen. Also so unglaublich. Man unterscheidet ja so vor dem Zweiten Weltkrieg, nach dem Zweiten Weltkrieg und dann sagt auch vor Christi Geburt, nach Christi Geburt. Und jetzt geht es immer öfter vor Corona, nach Corona. Aber es ist der erste Advent. Und da wollen wir uns dran halten, dass die entscheidende sachliche Mitte der Weltgeschichte, die Geburt Christi war, das Erscheinen Christi. Das kann man nicht in Jahren messen, das will die Heilige Schrift auch nicht machen, sondern wenn wir sagen, vor und nach Christus, meinen wir die sachliche Mitte der gesamten Weltgeschichte. Und das ist ein Entwicklungsprozess, dass Gott sich nicht ändern kann, haben wir gerade gesungen. Er kann sich nicht ändern im Blick auf die Zuwendung zu uns Menschen, aber er kann sich sehr wohl in seinen Entscheidungen ändern. Das merken wir, wenn wir so an die Urgeschichte, an die sogenannte Urgeschichte denken. Kapitel 1 bis 11 im ersten Buch Mose. Bei Noah hat er sich schon geändert. Er wollte uns platt machen, weil wir ihm davongelaufen sind. Und dann ändert sich Gott. Er revidiert seine Entscheidung. Wenig später, Abraham handelt und feilscht mit Gott faktisch wie auf einem Bazar. 50 Gerechte in Sodom und Gomorra. Ach nein, es können nicht so viel sein. 40, 30, 20. Und dann kommen die berühmten 10 Gerechten, die zusammenkommen müssen, um einen jüdischen Gottesdienst zu feiern in der Synagoge von Görlitz. Der Minyan, die 10 Gerechten. Auf diesen Gerechten steht die Welt, sagt man im Judentum. Und Gott kann sich in seiner Liebe und Zuwendung nicht ändern, aber er ändert sich immer wieder im Blick auf die Liebe zu uns Menschen, weil er der Situation angemessen handelt. Das ist eine wichtige Aussage über unseren Gott. Wir haben es nicht mit einem sturen Götzen zu tun, nicht mit Allah, der von Ewigkeit zu Ewigkeit derselbe ist, in einem starren Sinne, sondern wir haben es mit einem Gott zu tun, der dynamisch ist, der ein mitfühlendes Herz hat, der gestaltet und immer wieder neu schafft. Das ist auch ganz wichtig für uns Christen, immer wieder uns zu vergegenwärtigen, diese Welt, die er geschaffen hat, das ist der erste Schöpfungsakt. Und dann kommt eigentlich die Begleitung Gottes, durch die Jahrtausende hindurch, durch die vielleicht auch Milliarden Jahre hindurch, komme ich gleich noch dazu. Und dann schafft er weiter, er ist nicht fertig. Und tauchen ja im Stadtbild von Görlitz, ich weiß nicht, ob hier in Reichenbach, tauchen ja auch immer wieder die Zeugen Jehovas auf, die da an der Ecke stehen und mit einem Ständer uns ihre Blätter anbieten. Und Zeugen Jehovas, die fragen uns ja immer und sagen, versteht ihr nicht die Bibel falsch, ihr lieben evangelischen Christen, katholische Christen, wenn ihr sagt, dass Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde schafft. Die Zeugen Jehovas sagen uns, es ist eine Wiederherstellung des Paradieses geplant. Und willst du bei den 144.000 dabei sein, dann komm schleunigst zu uns. Ich karikiere das ein bisschen, aber ich meine es schon ziemlich ernst. Der entscheidende Unterschied in den Auffassungen über das Schaffen Gottes, etwa zwischen den Zeugen Jehovas und evangelischen, katholischen Christen, also ich zähle uns hier auch zu den evangelischen, nicht? Freie evangelische Gemeinde, besteht darin, dass das Schaffen Gottes kein Ende hat. Und zwar in einem Sinn, der nicht in der Wiederherstellung des Paradieses besteht. Das waren ja paradiesische Bilder von Martin. Wir werden gleich davon reden müssen, wie der Ungehorsam und die Sünde des Menschen da hineinbricht. Nein, wenn die Bibel in der Heilsgeschichte erzählt, berichtet, gestaltet, Weisheitslehrer vermittelt, dann ist das wie ein Zeitstrahl. Und nicht eine Rückkehr ins Paradies steht uns bevor, wenn Jesus wiederkommt, erst Advent, sondern es steht uns die Wiederkehr Jesu auf diesem Zeitstrahl bevor, der nicht an das Ende der Zeit weist, sondern an das Ziel. Die Schöpfung hat ein Ziel. Und dieser Prozess des Erhaltens der Schöpfung hat ein Ziel und ist nicht die Wiederkehr im buddhistischen Sinne etwa, ja, dass alles so im Kreislauf sich dreht. Die Jahreszeiten wohl, das Jahr wohl, aber die Zeit hat ein Ziel. Und Gott schafft einen neuen Himmel und eine neue Erde und darauf gehen wir Menschen zu, geht die Weltgeschichte zu. Na, Sie merken schon, das Thema kann man nicht so erstens, zweitens, drittens absolvieren, will ich nicht machen, sondern hier will ich wirklich immer wieder so von der Seite und drauf gucken und dann nochmal weiter drauf gucken und nochmal weiter. Ich habe vor kurzem die Lebensbiografie von einem wirklich bedeutenden Theologen zur Hand genommen und gelesen. Vor vielen Jahren habe ich das Buch geschenkt bekommen von einem Freund. Helmut Thieliger heißt der Mensch, der hat sein Leben überschrieben, zu Gast auf einem schönen Stern. Und als ich das vor ein paar Wochen wieder zur Hand nahm, dachte ich, ein Mensch, der den Ersten und Zweiten Weltkrieg mühsam überlebt hat, der viele links und neben sich sterben sah, auch als Pfarrer, viele Beerdigungen und Bombennächte in Stuttgart erlebt hat, schreibt über sein Leben trotzdem zu Gast auf einem schönen Stern. Auf den ersten Seiten seiner wirklich bemerkenswerten Biografie zu Gast auf einem schönen Stern, da schreibt er, er ging noch gar nicht in die Schule, da hat er sich, so bescheiden waren die Wünsche nach dem Ersten Weltkrieg, er hat sich als kleiner Junge einen Leiterwagen gewünscht. Nichts sehnlicher als das. Ein kleinen Leiterwagen, damit er sein Gepäck durch die Gegend fahren kann. Stammt aus Barmen, Wuppertal-Barmen. Und dann passierte wirklich, der Vater schenkte ihm einen Leiterwagen und ging etwas voraus und er beschreibt das, hat er ganz deutlich vor Augen als 5-6-jähriger Junge und plötzlich mit der Leiterwagen, und er klapperte sozusagen hinter dem Vater her, plötzlich brüllte es hinter ihm, Helmut Thieliger, ja, der Sohn, brüllte wie am Spieß, Der Vater wendet sich um und sagt, was ist denn mit dir los, Helmut? Und dann brach es aus dem Jungen heraus, aber eines Tages geht er kaputt. Als 5-6-Jähriger, also, aber eines Tages geht der schöne Leiterwagen kaputt. Und er musste im Moment des größten Glücks daran denken, er geht eines Tages kaputt. Und so fällt ein Schatten auf diese schönen Bilder von Martin. Und es fällt ein Schatten auf die schönsten Stunden und die schönsten Tage und die schönsten Urlaube. Es fällt ein Schatten darauf. Ich werde nie vergessen, ich habe ja Jugendmitarbeiter in Berlin gelernt, hauptsächlich, aber auch in Markersdorf, in Dresden. Und wir haben uns als Studenten in Berlin mit einem doch relativ schmalen Gehalt, kann man gar nicht sagen, was war das damals, Lehrlingsrente war es zuerst, dann Studentenlohn oder irgendwas, gab 50 Mark der Deutschen Notenbank und 50 legten meine Eltern noch dazu und so konnte ich jeden Monat mir einen Theaterbesuch leisten oder mal in Jazz gehen oder einen Kinobesuch. Und dann hatte ich mir ausgesucht, ein Theaterstück auf der größten Sprechbühne Deutschlands, nach wie vor, das ist das Deutsche Theater in Berlin. Eine riesige Bühne, Sprechtheater. Peter Hax, berühmter Autor in der DDR. Und es ging um Adam und Eva. Und da wusste ich schon, der Peter Hax, erklärtermaßen ein Atheist, mal sehen, wie der dieses Thema bearbeitet. Ich war also wirklich mächtig gespannt. Diese riesige Bühne startete mit paradiesischem Licht. Palmen, ja, Bananen, zu DDR-Zeiten unerschwinglich, ja, unerreichbar. Also es war, die ganze Bühne war ein Traum. Und dann bahnte sich das an, was dann auch in der Bibel sehr, sehr wunderbar erzählerisch gestaltet ist. Adam und Eva in Adamskostümen traten auf und dann entspann sich diese berühmte Szene auch, wo die Schlange sich durch das Paradies schlängelt und dann mit der Eva ins Gespräch kommt. Und ich würde das mal mit meinen Worten folgendermaßen etwa sagen. Die Schlange sagt, Peter Hax natürlich mit dichterischen Worten, die Schlange sagt, meint es Gott wirklich gut mit dem Verbot, dass ihr von dem Baum in der Mitte des Paradieses essen dürft? Da werden, und das ist der Ursprung unseres Unglaubens und Ungehorsams, Zweifel gesät an der wirklichen Gnade Gottes. Zweifel gesät, ob Gott recht hat mit dem, was er sagt. Ob er es restlos gut mit uns meint. Die Schlange sät diesen Zweifel in das Geschaffene mitten hinein. Es trifft den Adam, die Eva, mitten ins Herz. Sollte Gott es restlos gut mit uns meinen? Hat er uns etwas vorenthalten? Ist er wirklich uns zugewandt? Und dann kommt die Szene. Natürlich, in der Bibel steht Frucht, aber natürlich, das hat sich so eingebürgert, Granatapfel, Apfel, das ist die paradiesische Frucht. Und dann nimmt die Eva die Frucht und beißt hinein, voller Erwartung, aber auch voller Misstrauen, voller Zweifel. Sie beißt hinein und das werde ich nie vergessen, diese Szene. Und dann, das kann man ja im Theater wunderbar machen, plötzlich diese Riesenbühne, verdunkelt sich alles, wird grau, die Palmen lassen ihre Wedel nach unten, es erstirbt alles, es ist nur noch schemenhaft zu erkennen, was da auf der Bühne ist. Die ganze Schöpfung fällt in sich zusammen und wird grau und unansehnlich. Peter Hax hat in manchem, was dieses Stück da betrifft, Unrecht, aber er hat genial genau das getroffen, was uns auf den ersten Seiten der Bibel erzählt wird. Die wunderbare Schöpfung wird durchkreuzt durch den geschaffenen Menschen und die ganze Schöpfung wird in Mitleidenschaft gezogen. Das ist etwas sehr Rätselhaftes. Die ganze Schöpfung wird in Mitleidenschaft gezogen durch das grundsätzliche Misstrauen des Menschen, meint Gott es restlos gut mit uns, mit mir. Nochmal Thomas Brendel. In den 50er, 60er Jahren, als kleiner Junge, wir hatten einen Garten in Biesnitz, in dem wir im Sommer auch wohnten, ging in Kurrende, also Kinderchor und Flötenchor. Und ich erinnere mich, wenn ich dann mit der Straßenbahn rausfuhr nach Biesnitz, und es wurde schon dunkel, auch im Winter besonders, und dann das Sternenzelt über mir, und man sagt ja so, man kann mit bloßem Auge bei guter Nacht, also nicht mit Lichtverschmutzung, ungefähr 6000 Sterne erkennen. Eigentlich schon eine Zahl, die unfasslich ist. Und da bewegten mich schon Gedanken. Ist es wirklich wahr? Kann das sein, dass es einen Gott gibt, da oben zwischen den Sternen oder auch bei mir hier unten, der sich wirklich um mich kümmert, der mich sieht? Kann das sein? Ist das wirklich wahr? Nun muss ich sagen, durch Gottes Gnade, ich kann mich an keinen Moment in meinem Leben erinnern, an dem ich nicht an Gott geglaubt hätte. Das sehe ich als unverdiente Gnade an. Keineswegs ein Verdienst. Aber die Gedanken schleichen sich ja immer wieder ein und die müssen wir auch sehr ernst nehmen, bei Nichtchristen, bei allen Menschen. Kann es wirklich sein, dass in dem Weltall es einen Gott gibt, eine Macht gibt, die mich geschaffen hat? Das ist schon ganz großartig, wenn man davon eine Ahnung bekommt. Aber das Entscheidende ist, ob es einen Gott gibt, der mich sieht, wie uns die Jahreslosung sagt. Kann es wirklich sein, dass es einen persönlichen Gott gibt, der mich meint und an den ich mich persönlich wenden kann? Die Bibel sagt uns, Römer 1, dass Gott ersehen werden kann aus der Schöpfung. Und sie haben keine Entschuldigung. Ich muss mal ganz ehrlich sagen, das ist einer der rätselhaftesten Abschnitte aus der Heiligen Schrift. Jeder Mensch soll eine Ahnung bekommen von Gott, wenn er die Schöpfung sieht. Was sieht er denn? Wir haben uns leider, auch wir Christen, uns mehr und immer mehr konzentriert in den letzten Jahren auf das, was schiefläuft in der Schöpfung. Auf Katastrophen und Klimaproblem, die sind ganz ernst zu nehmen, will ich jetzt gar nicht leugnen. Aber das, was wir auch in den Liedern gesungen haben, das kommt zu kurz. Und da müssen wir ganz sehr aufpassen, dass das nicht zu kurz kommt, nämlich das Lobpreisen der guten Schöpfung. Wir bekommen als Menschen eine Ahnung von dem guten Schöpfer, wenn wir die Schöpfung ansehen. Das ist die Feststellung der Heiligen Schrift. Jeder bekommt eine Ahnung. Und dann steht sogar drastisch drin in der Bibel, und es kann sich eines Tages niemand entschuldigen. Er hätte von Gott nichts gewusst. Das ist eine ganz merkwürdige und uns vielleicht auch ein bisschen fremde Art der Evangelisation. Wir sind eher so an Prochrist gewöhnt und an Jugendwoche und sowas. Ja. Aber nein, in der Heiligen Schrift gibt es viele Arten der Evangelisation und die entscheidende im Zusammenhang mit dem Geschaffensein ist die Evangelisation durch die Schöpfung. Letzter Punkt des ersten Teils. Das haben Sie bestimmt mitbekommen. Es kommt das Deutsche Astrophysikalische Institut nach Görlitz, in die Oberlausitz. Der Gründungsdirektor ist schon da, Günther Hasinger. Der kommt aus Spanien, war dort im Weltraumforschung der EU tätig. Den haben wir um ein Vorwort gebeten zu dem Nuklear-Christliche Stadtmagazin in Görlitz. Ich bin da mit dem Redaktionskreis und wir haben im Zusammenhang mit Neuland, dass neue Leute nach Görlitz kommen, haben gedacht, wir müssen mal ein paar interviewen, ja, mal gucken, was die so denken. Und da fehlt uns, ich weiß gar nicht wem, von unserem kleinen Redaktionskreis, fiel uns ein, könnten wir doch mal Günther Hasinger bitten, was zu schreiben. Den Gründungsdirektor des Geophysikalischen Instituts. Es sollen mal 50, 60, 70 hochkarätige Wissenschaftler arbeiten mit dem ganzen Tross zusammen. Und ist kein unbedeutender Mann, war Wissenschaftsdirektor der ESA, der Europäischen Weltraumagentur. Und dem haben wir gebeten. Leider lässt er hier in dem Vorwort nicht gucken, ob er auch eine Ahnung von Gott hat. Aber wir schreiben ja niemandem das vor. Wir nehmen das so. Wenn wir jemanden bitten, sich zu äußern, dann wird das so gemacht. Es gibt keine Zensur. Die Zeiten haben wir ja zum Teil hinter uns. Und da schreibt Hasinger, der gestirnte Himmel über uns strahlt für viele Menschen immer wieder eine große Faszination aus. Und dann schreibt er von den 6000 Sternen, neue mächtige Teleskope und Beobachtungsmethoden, aber auch die rasante Entwicklung in der Digitalisierung und numerischen Astrophysik durch schnellere Computer und ausgefeilte Algorithmen erschließen völlig neue Räume für Entdeckungen. Vielleicht habt ihr auch diese wunderbaren Aufnahmen aus den fernsten Fernen des Weltraums gesehen. Und jetzt kommt es darauf an, wie man das, was man da sieht, interpretiert. Es kann sein, dass wir eine Ahnung von Gott bekommen, wenn wir das alles sehen. Die Schöpfung redet von Gott unübersehbar, sagt der Römerbrief. Aber es kann auch genau das andere sein, so im Sinne der Schlange im Paradies, dass in unsere Herzen gesät werden oder wir uns selber sagen, kann das wirklich wahr sein, dass es einen persönlichen Gott gibt, der sich uns zuwendet? Mit dieser Frage entlasse ich Sie zunächst ins nächste Lied.